Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen zum vierten und in der Tat schon letzten Abend unserer Entdeckungsreise. Was wohl alles in mir steckt? Ja, was wohl alles in ihm steckt, in diesem kleinen Knirps, der da unten auf dem Boden sitzt und noch viel zu große Schuhe hat. Es wird noch ein paar Jahre dauern, ehe er reingewachsen ist. Er auch entdeckt, wer er wirklich ist, was wohl in ihm steckt. Ich denke, wir lüften mal den Vorhang und springen einfach ein paar Jahre weiter. Und es könnte ja sein, dass er nicht nur in seine Schuhe hineinwächst, sondern dass er plötzlich entdeckt, die Lust zu klettern mit diesen Schuhen. Und Sie sehen hier einen, der das gerade ausprobiert, was wohl alles in mir steckt. Manches davon entwickelt sich langsam und wird erst richtig deutlich, wenn wir erwachsen werden. Gibt es eigentlich auch ein Christsein, das erwachsen wird? Das setzt ja voraus, dass Christsein vielleicht auch kindlich bleiben kann. Und jetzt nehme ich diesen Begriff mal doch, auch kindisch bleiben kann. Was passiert, wenn der Glaube erwachsen wird? Was wohl alles in mir steckt. Das ist das Thema für heute Abend und ich möchte heute Abend anders beginnen, nicht mit einer Runde an den Tischen, wo Sie Fragen sammeln, sondern ich möchte beginnen mit einem kleinen Videoeinspieler, ungefähr 3 Minuten. Schauen Sie mal rein.
Hier ist Philipp. Junge, Junge, Junge. Bist du nur so elegant, wenn du auch ein bisschen Klavier spielst, oder? So läufst du nicht normalerweise rum.
Nein.
Ich hab dich ja vorher gesehen mit Jeans. Philipp, wie alt bist du?
Ich bin jetzt 7.
7?
Und ich studiere seit 3 Jahren.
Der Kerl ist auf der Universität, Freunde. Mit 7. Hast du Studentenausweis?
Ja, genau.
Hast du dabei?
Ja.
Ja. Also, in der Schweiz studierst du sogar?
Ja, also Schweiz, Calenius Universität in Winterthur und meine Schwester studiert ja auch, die ist schon richtige Bachelorstudentin.
Wie alt ist die?
Die ist 12.
Ganz schön lange gebraucht. Die macht einen Bachelor mit 12.
Ja.
Du studierst Musik, oder?
Ja, Musik.
Was wird man, wenn man mit 7 schon Musik studiert? Willst du Komponist werden, oder?
Also Komponist, Pianist und...
So, jetzt erzähl mal, wann du angefangen hast, Klavier zu spielen.
Also, ich habe angefangen mit 1,5.
Da hast du überhaupt noch nicht auf die Tasten gereicht.
Also, ich habe mich einfach da so hingesetzt und irgendwas hingeklimpert.
Das hat sich gut angehört.
Ich weiß es nicht mehr ganz, aber ich glaube schon.
Ich glaube es auch. Spielst du ohne Noten?
Ja.
Wie geht denn das? Siehst du dann im Kopf die Noten oder was?
Also, ich kriege mir das halt eben sozusagen ein. Und wenn ich dann Klavier spiele, dann weiß ich natürlich die Noten auswendig. Und dann sehe ich die Noten auch manchmal so im Kopf sozusagen.
Ha. Meine Damen und Herren, hören Sie nun von Frédéric Chopin, Etude Opus 25, Nummer 2, am Pianoforte, der Film.
Thank you.
Ich weiß, man kann jetzt viele kritische Fragen stellen. Zum Beispiel, was ist eigentlich mit der Kindheit dieses Jungen? Hat er überhaupt eine Kindheit, so wie wir das bei unseren Kindern erleben? Er sitzt doch dauernd nur hinter den Tasten. Was passiert eigentlich mit einem Kind, das so früh auf öffentliche Bühnen gezerrt wird, das vorspielen muss, Konzerte gibt mit weniger als 10 Jahren? Man müsste die Eltern fragen, was macht ihr eigentlich mit eurem Jungen? Ihr treibt ihn an zu einer ständigen Selbstoptimierung und wohin soll das führen? Die kritischen Fragen sind alle berechtigt. Ich habe sie auch. Und zugleich sage ich Ihnen, ich finde das schon hinreißend. Ich finde das schon faszinierend, was in diesem kleinen Kerl steckt. Und ich will Ihnen auch sagen, warum. Klavier wäre mein Instrument gewesen. Ich habe es ganz früh irgendwie gespürt. Meine Eltern konnten keins kaufen. So habe ich keinen Klavierunterricht gehabt. Aber immer, wenn ich irgendwo ein Klavier gefunden habe, es durften nur keine Leute dabei sein. Dann bin ich ran und habe versucht und ein bisschen geklimpert, wie Philipp sagt, und habe improvisiert. In Fis-Dur zunächst, das ist diese Flohwalzer-Tonart. Sie kennen das vielleicht mit den schwarzen Tasten, da geht es am einfachsten. Und immer wenn ich ans Klavier kam, irgendwo habe ich versucht, mich selber so ein bisschen weiterzubilden. Und vor etwa einem Jahr habe ich mir ein kleines E-Piano gekauft. Ein Herzenswunsch, offenbar seit vielen Jahren hat der geschlummert. Der steht jetzt hier, sehen Sie es, in meinem Arbeitszimmer. Und ich bin oft dran und versuche und improvisiere und übertrage von der Gitarre Akkorde auf die Tastatur und habe ein paar Videos mir reingezogen, wo ein kleines, relativ einfaches Stück, zum Beispiel von Bach, das Präludium in C-Dur, vorgespielt wird und dann kann man das nachspielen, dann habe ich mir das eingeprägt. Aber ich merke, ich komme natürlich nicht richtig weiter, ohne Noten, ohne Unterricht. Und ich merke, dass meine vielleicht angelegte Begabung gar nicht zur Entfaltung kommen kann, in dieser Form. Und dann, wenn ich den Kleinen sehe, bin ich ganz ehrlich, kriege ich auch Neid. Neidgefühle. Wissen Sie, Gabenneid ist ein Riesenthema in unserer Gesellschaft. Ein Riesenthema. Übrigens auch in der Kirche. Auch unter Pastoren, vielleicht gerade unter Pastoren. Der eine kann dies besser, der andere das besser, der andere predigt so hinreißend, der andere kann besser organisieren und macht ganz viel. Gabenneid, das gibt es. Und schon sind wir beim ersten Thema und beim ersten Problem. Da sitzen zwei und sie sehen, wie langsam im Lauf ihres Lebens ihr Gabenpotenzial, ihre Möglichkeiten wachsen. Aber sie sehen eben nicht nur ihre eigenen Möglichkeiten, sondern sie sehen auch die Möglichkeiten des anderen. Sie vergleichen. Und plötzlich stellt der eine fest, ich habe mehr, ich habe vielleicht leuchtendere, bessere Gaben, vergleicht sich mit dem anderen, mit dem, der weniger hat und umgekehrt natürlich auch. Wer sich mit vielen Gaben vergleicht mit jemandem, der weniger Gaben hat oder von dem er meint, der hätte weniger, der wird unheimlich schnell hochmütig, aber umgekehrt, und das kennen Sie sicher auch, wer Gaben weniger hat als ein anderer im Vergleich, der wird dann trübsinnig, kriegt Minderwertigkeitsgefühle. Ein Riesenproblem. Wissen Sie, das Messen unserer Gaben an den Gaben anderer bewirkt entweder Hochmut oder Minderwertigkeitskomplexe. Es führt uns überhaupt nicht weiter. Es lenkt uns vor allen Dingen von einer ganz wichtigen Sache ab. Und diese wichtige Sache heißt, dass ich selber mal gucke, wer ich eigentlich bin. Nicht im Vergleich mit anderen. Da schneide ich entweder besser oder schlechter ab. Nein, wer ich bin. Dass ich sozusagen mein Gabenpaket das ich mit mir trage oder in mir trage, aufmache. Mal reingucke, was da wirklich drin ist. Und genau darum soll es heute Abend gehen. Ich kann nicht so Klavier spielen wie Philipp. Ich kann nicht dichten wie Goethe, ich kann nicht komponieren wie Mozart, ich kann nicht logisch denken wie Einstein. Ich bin nicht beliebt wie Gottschalk, ich kann nicht singen wie Madonna, ich kann nicht malen wie Picasso, ich bin nicht so stark wie Mutter Therese. Aber, und jetzt guckt jemand mal auf sich. Ich kann lachen wie ich lache, ich kann laufen wie ich laufe, ich kann denken wie ich denke, ich kann weinen wie ich weine. Ich kann schreiben, wie ich schreibe. Ich kann malen, wie ich male. Ich kann helfen, wie ich helfe. Ich bin nicht großartig, ich bin nicht berühmt, ich rage nicht heraus, aber mich gibt's nur einmal. Ich bin einmalig. Gott hat mich wunderbar gemacht. Vielleicht ist das die erste, die grundlegende und die wichtigste Entdeckung an diesem Abend. Ich bin, und jetzt setzen Sie Ihren Namen ein, ein einmaliges Original Gottes. Und wenn Sie sich in dieser Welt umgucken oder nur in Ihrer eigenen Gemeinde, dann entdecken Sie, es gibt so unterschiedliche Originale Gottes. So ganz unterschiedliche Typen. Und ich sage jetzt ganz deutlich, Gott sei Dank gibt es die. Gott sei Dank sehen wir nicht alle gleich aus. Gott sei Dank haben wir nicht alle die gleichen Möglichkeiten und Fähigkeiten. Wir sind Originale Gottes, kommen aus seiner Hand mit einer ganz bestimmten Profilierung. Es ist unsere. Es gibt Sie und mich nur einmal, nur ein einziges Mal auf dieser Welt. Und in uns steckt etwas. In uns stecken in der Tat Begabungen. Begabungen, die nach außen drängen, die ausgelebt werden wollen. Begabungen, die ganz unterschiedlicher Art sein können. Und mit jeder Begabung ist natürlich auch eine Begrenzung verbunden. Der Philipp kann vielleicht bestimmte Dinge nie. Er kann Klavier spielen. Gaben und Grenzen hängen ganz eng miteinander zusammen. Aber das Schöne ist, wenn ich meine eigenen entdecke und auslebe, dann passiert etwas, dann geschieht etwas mit mir. Schauen Sie, eine junge Frau, die an der Töpferscheibe arbeitet und ein kleines Kunstwerk erstellt. Und man sieht ihre Augen nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie das mit großer Leidenschaft und Freude tut. Immer dort, wo ich meine Gaben entfalte, entwickle, mein Gabenpotenzial kommen lasse, da entwickelt sich auch meine Persönlichkeit und mein Selbstwertgefühl. Ihr Eltern, helft euren Kindern, sich nicht dauernd in der Schule mit anderen zu vergleichen. Fördert das, was in ihnen angelegt ist. Dann macht ihr sie zu selbstbewussten und gestandenen Persönlichkeiten. Und letztlich, wir Christen glauben das zumindest, geht es bei diesem Gabenthema darum, dass wir ausleben, was Gott selbst in uns hineingelegt hat, indem er uns so gemacht hat, wie wir sind und nicht anders und nicht so wie die andere oder der andere. Nun haben wir uns ja angewöhnt, wenn man von Gaben redet, zunächst das zu verstehen als Begabung, als Gabenpotenzial, das man hat, als Befähigung, als Möglichkeit, etwas zu tun. Aber das Wort Gabe, das kommt ja vom Wort geben. Gabe ist zunächst mal, wenn man es wortwörtlich nimmt, ein Geschenk. Und ich denke, man sollte über das Thema Gaben entdecken erst anfangen zu reden, wenn man darüber wieder nachgedacht hat. Alles, was in Ihnen an Möglichkeiten steckt, einiges davon haben Sie sicher auch schon zur Entfaltung gebracht, ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk der Güte Gottes. Er ist der Geber und ich bin der Empfänger und nehme dankbar aus seiner Hand. Burkhard Krause, so bist du Von wem kommt's? Ich habe es eben gesagt. Wozu ist es da? Ich denke, dass ein Geber einer Gabe immer auch das Recht hat, mitzuentscheiden, wofür diese Gabe sein soll. Wenn Sie die Kollekte sammeln am Sonntag im Gottesdienst, gibt es einen Kollektenzweck. Es gibt ein Anliegen, für das Geld gesammelt wird. Wozu? Von wem? Wenn Sie sich im Neuen Testament umschauen, dann werden Sie entdecken, die Bibel spricht von Gaben Gottes sehr, sehr häufig. Und sie gebraucht vor allen Dingen einen Begriff, der uns vielleicht fremd klingen mag. Und dieser Begriff heißt Charisma. Wenn die Bibel von Gaben spricht, spricht sie von Charismen. Hinter dem Wort Charisma steht der griechische Begriff Charis und das heißt Gnade. Charisma heißt Gnadengabe. Das heißt eine Gabe, die Gott aus lauter Güte einem Menschen zur Verfügung stellt. Ein Charisma. Nun kriegen Sie vielleicht so merkwürdige Gedanken, wenn Sie das Wort Charisma hören. Sie denken an charismatische Gemeinden, an Pfingstkirchen, wo Leute vielleicht mit Schaum vorm Mund Visionen und Träume haben, wo es Sprachengebet und Zungenrede gibt und Leute mit prophetischen Visionen auftreten und es tumultartig zugeht. Ja, sowas gibt es. Aber das muss uns heute Abend, finde ich, nicht sonderlich interessieren. Denn wissen Sie, Paulus, der in Korinth mit solchen Phänomenen zu tun hatte, Paulus geht sehr nüchtern um mit dem Begriff Charisma. Paulus wertet diese eben genannten besonderen Gaben nicht ab. Aber er stuft sie nicht irgendwo in einer Hierarchie ganz oben ein. Er geht sehr nüchtern um und wenn man ihn fragt, Paulus, was meinst du denn, wenn du Charisma sagst, Gnadengabe Gottes, dann würde ich das so definieren. Charisma ist jede Fähigkeit, also auch alles, was uns kreatürlich mitgegeben ist, jede Fähigkeit, sofern Gott sie für den Aufbau seiner Kirche, seiner Gemeinde oder für unseren Alltag in Familie und Beruf in Dienst nimmt. Also alles, was wir an Möglichkeiten, an Fähigkeiten, an Potenzialen in uns haben, kann zum Charisma werden dadurch, dass Gott es in Dienst nimmt und dass wir das, was uns da geschenkt wird, in Liebe und letztlich zum Lob Gottes ausleben. Das ist Charisma im Neuen Testament. Das heißt, wir sind alle wieder mittendrin, auch wenn wir nicht aus einer Pfingstkirche kommen oder nicht der charismatischen Bewegung angehören. Wir alle haben Charismen. Wir haben von Gott Gaben bekommen, die er gerne in seinen Dienst nimmt. Ich fragte vorhin, wozu sind sie da? Die wir zum Lob Gottes ausleben sollen, in einer Gemeinde und natürlich auch in unserem Alltag. Das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Wenn Charisma so verstanden wird, kann alles. Auch die kleinste handwerkliche Tätigkeit, auch ein Brief, den ich schreibe, auch einen Gedanken, den ich jemandem anderen sage, zum Charisma werden. Alles kann Charisma werden. Und ganz wichtig, alle Charismen sind gleichwertig. Das Neue Testament verfällt nicht in den Fehler von vorhin, dass es Charismen gegeneinander aufwiegt und vergleicht, was ist das Bessere und was ist das Weniger Gute. Und die These heißt bei Paulus zumindest, wir werden es gleich nochmal sehen, jeder Christ, jede Christin hat mindestens ein Charisma. Die meisten haben mehrere. Und das heißt in der Schlussfolgerung, es gibt keinen unbegabten Christen. Wenn Sie das bisher von sich gedacht haben, weil Sie sich immer verglichen haben mit irgendwem anders, dann hoffe ich, dass Sie an diesem Abend eine richtige Bekehrung erleben, eine Umkehr. Sie haben Charismen und keiner, der hier sitzt, hat keins. Es gibt keine unbegabten Christen. Gucken wir nochmal in diesen Paulusbrief an die ersten Korinther. Vielleicht haben Sie es selber mal gelesen in 1. Korinther 12. Da schreibt Paulus, es gibt sehr verschiedene Gaben. Aber ein und derselbe Geist Gottes teilt sie zu, teilt sie aus. Es gibt ganz verschiedene Dienste in einer Gemeinde. Aber ein und derselbe Herr befähigt dazu. Er, der alles in allen wirkt. An jedem und jeder in der Gemeinde zeigt der Heilige Geist seine Wirkung mit dem Ziel, dass alle etwas davon haben. Also ein Charisma darf man nicht privatisieren. Ein Charisma ist nicht dazu da, dass ich mich selber angucke und sage, oh, bin ich schön oder wie kann ich sowas Gutes machen oder was ich schon alles hingekriegt habe. Ein Charisma hat das Ziel, dass alle einer Gemeinde davon etwas haben. Es ist eine Dienstgabe, wenn Sie so wollen. So wie er es will, teilt er, der Heilige Geist, jedem und jeder in der Gemeinde die eigene Fähigkeit zu. Charismen sind Gnadengaben der Güte Gottes, die Gottes Geist in uns freisetzt. Das kann so aussehen, dass etwas als natürliche Anlage schon mir mitgegeben ist seit Geburt und ich plötzlich merke, in der Begegnung mit Gott, im Lesen, im Hören, plötzlich merke, dass Gottes Geist diese Gabe haben möchte, in die Hand nehmen möchte, daraus etwas machen will. Ja, Charismen und Geist Gottes hängen ganz eng miteinander zusammen. Ich will mal mit Ihnen doch wagen, einen Blick in die Anfänge der christlichen Kirche zu werfen. Und zwar deswegen, weil wir dann vielleicht auch verstehen, was im Laufe der Jahrhunderte aus der ersten Christenheit, aus der Urgemeinde geworden ist. Am Anfang, also zur Zeit, in der Paulus seine Briefe schrieb, gab es eigentlich in Gemeinden nur Charismen. Es gab noch kein Amt. Kein Pfarramt, kein Bischofsamt, kein Landeskirchenamt, keine Behörde, keine Struktur. Es gab kleine Hausgemeinden und in denen haben alle, die dort miteinander lebten, das, was Gott ihnen geschenkt hat, miteinander geteilt. Sie haben charismatische Gemeinde gelebt. Charisma statt Amt. Alle Gemeindeglieder sind von Gottes Geist beschenkt. Sie sind sozusagen Mitarbeiter Gottes und es gibt bei Paulus und in der Urgemeinde eine Fülle von Charismen. Also nicht nur zwei oder drei und schon gar nicht nur diese besonderen, von denen ich vorhin sprach. Nein, eine Fülle von Charismen. Schauen wir uns mal ein paar an. Da gibt es das Charisma der Verkündigung, dass Menschen diese Fähigkeit haben, das Evangelium auf den Punkt zu bringen. Es gibt das Charisma der Leitung, der Organisation von Prozessen. Es gibt das Charisma der Diakonie, dass Menschen spüren, wir sind gesandt, anderen, die in Not sind, zu helfen. Da gibt es das Charisma der Vision. Das meint nicht was Übernatürliches. Wir brauchen in unserer Kirche Visionen. Helmut Schmidt hat ja mal gesagt, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Ich glaube das nicht. Unsere Kirche ist visionsarm. Wir brauchen Menschen, die wieder nach vorne denken, Zukunftspläne entwickeln, überlegen, was wir machen, wo uns die Leute weglaufen. Es gibt handwerkliche Dienste. Nicht nur beim Küster, der dafür bezahlt wird. Es gibt viele handwerkliche Dienste in einer Gemeinde. Und dieser Abend mit den Getränken, mit dem Aufbau dieses Beamers, mit der Musik, die wir gehört haben, mit vielem anderen, wäre gar nicht möglich, ohne dass dieses Charisma zum Leben kommt. Es gibt das Charisma der Lehre, dass jemand in der Lage ist, was zu erklären. Und zwar so, dass nicht er nur das versteht, sondern die anderen auch. Ich hoffe, so ein bisschen was von dem Charisma habe ich selber und kann Ihnen was zeigen davon. Es gibt das Charisma des Heilungsdienstes, dass Menschen für andere Menschen beten, für Kranke. Dass sie beten und sie segnen. Und Heilung ist ein sehr umfassender Begriff. Das wissen Sie spätestens dann, wenn Sie mal in eine Depression geraten sind, oder mit Glaubenszweifeln zu tun haben, wo der Glaube krank geworden ist. Es gibt Seelsorgedienste, viele Seelsorgedienste in jeder Gemeinde. Es gibt den Dienst und das Charisma der Organisation. Ich habe jetzt nur die wichtigsten mal aufgezählt. Noch eins, nicht zu vergessen, das Charisma der Evangelisation. Evangelisation heißt glaubenweckende Verkündigung. Und die brauchen wir dringend. Wir brauchen Menschen, die andere Menschen so zum Glauben einladen, dass die nicht wieder rausgehen und sagen, ich will nicht. Sondern dass ihnen das Herz aufgeht und sie Lust bekommen. Nicht jeder kann alles. Aber so sah es in der Urgemeinde aus. Sie können sich vorstellen, was das für ein vitaler Haufen war. So vital, dass Paulus schon dämpfen musste, wenn manches im Überschwang gelebt wurde. Und nun ist etwas ganz, ganz Verhängnisvolles passiert. Ich sage das mal in aller Deutlichkeit. Das Amt, und zwar ein spezielles Amt, ich zeige es Ihnen gleich, hat die Charismen weggedrückt, verdrängt, nach unten gespielt. Es ist, und das ist jetzt kein Affront gegen unsere katholischen Schwestern und Brüder, es ist ein Hinweis auf das, was in der Geschichte gelaufen ist. Das Amt des Weihepriesters hat die Charismen ein Stück weit verdrängt und unterdrückt. Also nochmal, es geht jetzt nicht um irgendeine Kritik an der katholischen Kirche. Darüber könnte man mal einen ganzen Abend sprechen, wie sich die beiden Konfessionen zueinander verhalten. Aber historisch ist dies passiert. Und vielleicht zeige ich Ihnen das nochmal. Man hat Folgendes getan. Man hat eine Barriere gezogen zwischen dem Weihepriester, also dem Kleriker, hat diesen Klerus zu einem eigenen geistlichen Stand mit einer eigenen geistlichen Weihe gemacht und hat in der Unterstufe sozusagen die Gemeinde angesiedelt. Und während die einen dann die Hauptamtlichen wurden, waren die anderen die Laien. Laie ist eigentlich ein schönes Wort. Es kommt aus dem Griechischen von dem Begriff Laos. Laos heißt Volk. Also wenn Laien aufstehen und sagen, wir sind das Volk, dann ist das eigentlich im Sinne des Erfinders. Aber wir haben natürlich aus diesem Begriff was anderes gemacht. Laien, das sind nicht die Fachleute, das sind die Inkompetenten, das sind die, die es nicht drauf haben. Aus Mitarbeitern Gottes, so war das am Anfang gedacht mit der Gemeinde Jesu Christi, werden plötzlich Hilfsarbeiter des Klerus, die ihm zuarbeiten. Und Sie sehen schon, die Farben aus dem Charismenkreis sind weg. Und dann kam Luther. Und vielleicht können Sie sich das gar nicht mehr vorstellen, was das für eine Revolution war damals in der Reformationszeit. Denn Luther hat genau diese Wand weggezogen. Luther hat den Priester, der ganz oben in einem geweihten Status lebte, runtergeholt. Hat ihn Pastor genannt, Hirte, Pfarrer. Und hat ihn mitten in die Gemeinde gestellt, nicht über sie, sondern mitten hinein. Wir sind nicht Herrscher, sagt Paulus, wir sind eure Diener. Und auf einmal ging das wieder los, dass Charismen sich entwickeln konnten, dass aus Hilfsarbeitern des Klerus plötzlich wieder Mitarbeiter Gottes wurden. Wie heißt das ganze Ding? Vielleicht haben Sie es schon gehört. Aber ich denke, es ist wichtig, dass eine lutherische Christin, lutherischer Christ das irgendwann mal gehört hat. Wie heißt das ganze Ding? Allgemeines Priestertum aller Glaubenden. Ich mag den Begriff eigentlich nicht unbedingt so gern. Allgemeines Priestertum. Sie sind ein Priester? Ja, würde Luther sagen. Sie auch. Sie auch. Warum nimmt er diesen Begriff? Das ist natürlich ein Stück polemisch gegen das Weihepriesteramt gerichtet. Er sagt, ich ziehe den Begriff weg von oben, ich ziehe ihn runter in die Ebene der Gemeindebasis. Wir alle, allgemeines Priestertum aller Glaubenden oder aller Getauften, wobei für Luther klar war, mit der Taufe allein bin ich das nicht, sondern mit der Taufe, die ich im Glauben für mich annehme. Er konnte Spitzensätze sagen über das allgemeine Priestertum. Hier, der wichtigste. Alle Christen sind wahrhaft geistlichen Standes. Der geistliche Stand war eigentlich der Kleriker. Alle Christen sind wahrhaft geistlichen Stands. So werden wir alle durch die Taufe zu Priestern geweiht. Was glauben Sie, wie die damalige katholische Welt das gehört hat? Ist aufgestanden. Was aus der Taufe gekrochen ist, sagt Luther, das mag sich rühmen, dass es schon zum Priester, Bischof oder Papst geweiht sei. Also hat die Bild-Zeitung doch recht gehabt. Sie spüren vielleicht in seiner Sprache, hier geht es um Kritik an einem Kirchenbild. Das reformatorische Kirchenbild ist ein Bild, wo Kirche von unten aufgebaut wird, nicht hierarchisch von oben. Und das macht das Gespräch mit der katholischen Kirche bis heute schwierig. Und es macht die ganze Frage, zum Beispiel Frauen im Amt, Sie kennen die ganze Debatte, im Moment ist sie ja wieder akut bei dem Reformprozess, bei dem sogenannten synodalen Weg, macht vieles schwierig. Unser Bild von Kirche als Protestanten, als reformatorische Christen, ist ein anderes. Alle Christen sind mit Gottes Geist beschenkt und zu priesterlichem Dienst berufen. Was macht denn ein Priester? Ein Priester schon im Alten Testament ist der Vermittler zwischen Gott und Welt. Er sorgt dafür, dass die Verbindung nicht abreißt. Ein Priester, seine Hauptaufgabe ist die Fürbitte für seine Gemeinde. Ein Priester ist jemand, der die Brücke baut. In dem Begriff Pontifex, Brückenbauer, steckt das noch drin. Ein Priester ist jemand, der die Brücke baut zwischen Himmel und Erde. Wir alle sind dazu berufen, dass die große Spannung, die große Distanz zwischen Himmel und Erde für Menschen kleiner wird. Wir sind zu priesterlichem Dienst berufen, ja. Aber, sagt Luther, damit jetzt kein Durcheinander passiert in unseren Gemeinden, nicht alle sind Pfarrer. Er achtet das Pfarramt. So sieht einer von uns aus. Die Reformierten haben die Spaltung im Bäffchen nicht. Kann ich Ihnen auch nochmal erklären, irgendwann. Also, nicht alle sind Pfarrer. Es braucht schon den Pastor. Warum? Er hat theologische Kompetenz. Die hat er sich hoffentlich erworben im Studium. Er hat die Gesamtverantwortung für eine Gemeinde. Eine Pastorin, ein Pastor hat die Gesamtleitung und Verantwortung für die Gemeinde. Und ich wünschte mir, dass das viele Pastorinnen und Pastoren tatsächlich tun. Ein Pastor, eine Pastorin hat dafür zu sorgen, dass die Charismen aufblühen und hat das so zu koordinieren, dass das wirklich allen dient und allen nutzt. Er hat die Beauftragung zur öffentlichen Verkündigung. Wir alle dürfen unseren Glauben bezeugen, 24 Stunden am Tag, auch im Gottesdienst. Aber das Amt der öffentlichen Verkündigung, das ist ihm oder ihr vorbehalten. Nur ein ganz großer Unterschied. Pastoren sind nicht Weihepriester. Sie haben nicht einen besonders abgehobenen Stand, etwas, was man nie verlieren kann. Nein, sagt Luther, sie werden berufen. Wie man jemanden beruft zum Vorsitzenden eines Vereins. Sie werden berufen durch die Gemeinde. Und darum werden Pastoren auch nicht geweiht, sondern sie werden ordiniert, so nennen wir das. In einem Gottesdienst öffentlich eingeführt in ihr Amt. Und dieses Amt haben sie natürlich von Gott, aber durch die Gemeinde, die sie gewählt hat und die sie jetzt beruft. Sie merken ein wirklich anderes Bild von Kirche. Der Pastor ist Teil des allgemeinen Priestertums. Er ist nicht darüber. Und ich glaube, dass wir das immer wieder neu, in vielen Gemeinden ist es selbstverständlich schon so, aber immer wieder neu auch entdecken müssen. Denn ich sage mal so eine Tendenz, dass wieder eine Art Rekatholisierung stattfindet, dass wir den Pastor wieder zum Priester machen, zum Weihepriester, die ist in einigen Gemeinden durchaus spürbar. Eine Pastorin hat mal folgenden Versuch gemacht. In ihrem Kirchgebäude gab es zwei Eingangstüren. Die linke, die war in der Regel verschlossen, weil man nicht beide aufmachen wollte. Und der Haupteingang war dieser rechts. Durch diesen Eingang gingen Sonntag für Sonntag alle, die zum Gottesdienst wollten. Und dann hat sie an einem Sonntag ganz früh, morgens um 8, als noch keiner vor der Kirche war, ist sie hingegangen und hat an diese Tür dieses Schild gehängt. Eingang nur für Geistliche. Was ist passiert? Das wollte sie rauskriegen. Sie hat die andere Tür natürlich aufgemacht. Was ist passiert? Ja. Aber auch nicht eine ist durch diese Tür gegangen. Und ich wette, das wäre in Barnsdorf nicht anders. Ich habe mal in einem Zeitungsartikel gelesen von einer Ordination, unter Orgelklang zog die Geistlichkeit ein. Ja, und die Geistlichkeit, das waren die Schwarzbefragten, die da vorne wegmarschierten. So ist immer noch unser Blick. Wissen Sie, dass Sie ein geistlicher Mensch sind? Sie sind Geistliche. Paulus nennt die Pneumatikoi. Das ist von Pneuma abgeleitet, Gottes Geist im Griechischen Pneuma. Wir sind vom Geist Begabte, wir sind von ihm Angerührte. Der wohnt in uns. Wir können ihn zwar wegsperren, aber jeder, der im Glauben an Jesus Christus lebt, ist ein Geistlicher. Und dann, als sie nun alle drin saßen, hat die Pastorin gepredigt. Sie hat gepredigt über einen Text, den Sie vielleicht kennen, Haus der lebendigen Steine. Im 1. Petrusbrief, im 2. Kapitel wird uns ein traumhaftes Bild gemalt. Ein Haus, das nicht aus Backsteinen, wie unser Kirchengebäude besteht, sondern aus Menschen, aus lebendigen Steinen. Ein Haus, wo jeder Stein wichtig ist. Ziehen Sie mal aus der Kirche einen Stein raus. Da passiert was. Das Gebäude wird instabil. Und dann hat sie gepredigt, vielleicht haben Sie das Gefühl, Sie sind nicht glatt geschliffen genug als Stein. Sie haben nicht die DIN-Norm, die kirchliche DIN-Norm. Wissen Sie, Gott baut sein Haus aus Felssteinen, aus unbehauenen Steinen. Und wir alle gehören dazu. Das hat sie gepredigt und dann gesagt, der Geist Gottes, der kommt nicht nur zu mir. Der Geist Gottes ist für alle da. Alle Christen sind Geistliche. Und hat damit diesen Gedanken des allgemeinen Priestertums aufgenommen. Haus der lebendigen Steine. Hier hat eine Gemeinde das mal nachgebaut mit so Pappkartons und dann Bilder von in der Regel sind es hier wahrscheinlich Konfirmanden draufgeklebt. Vielleicht machen das Pastoren, Pastorinnen bis heute. Haus der lebendigen Steine. Ich möchte Sie jetzt einladen zu einer Gesprächsrunde. Und zwar zu der Frage, wo sind wir schon ein solches Haus hier in Barnsdorf oder in der Gemeinde, aus der Sie kommen? Über welchen Reichtum an schon aufgeblühten Gaben kann sich unsere Gemeinde freuen. Aber vielleicht auch zu der anderen Frage, welche Steine fehlen uns eigentlich? Und wo haben Steine eventuell noch nicht ihren Platz im Haus gefunden? Liegen noch so rum auf dem Steinhaufen vor der Kirche? Wie geht's Ihnen damit? Schauen Sie doch mal von diesem neuen Bild von Kirche, allgemeines Priestertum, auf Ihre Gemeinde. Wo sind wir schon ein Haus der lebendigen Steine und welche Steine fehlen uns noch? Ich wünsche Ihnen gute Gespräche. Verehrte Schwestern und Brüder, liebe lebendige Steine, ich würde Sie jetzt gerne nochmal verlocken, einen weiteren Schritt zu gehen. was wohl alles in mir steckt, wenn Christsein erwachsen wird, heißt es ja im Untertitel dieses Abends. Und dieses, wenn Christsein erwachsen wird, soll es jetzt gehen. Wie werden wir erwachsen im Glauben? Wie bleiben wir Kinder Gottes, aber vielleicht nicht kindlich? Lassen Sie uns mal einen Augenblick drüber nachdenken. Es gibt einen Film, vielleicht haben Sie ihn gesehen, eine Verfilmung eines berühmten Buchs von Grass, Die Blechtrommel. Da gibt es einen kleinen Jungen, der will nicht wachsen. So erzählt es der Film. Ich kenne die Gemeinde in Barnsdorf nun schon ein bisschen. Ich habe das Gefühl, Sie sind auf einem guten Weg, im reformatorischen Sinne Haus der lebendigen Steine zu werden. Und Sie können sich über vieles, und das ist sicher an den Tischen jetzt auch deutlich geworden, freuen. Aber ich kenne Gemeinden und ich kenne auch eine ganze Reihe von Christen, die gleich in diesem Jungen in der Blechtrommel, die wollen nicht wachsen. Das ist schon ein spannendes Bild. Auf Papas Schoß sitzt eine ganze Kirchengemeinde an der pastoralen Nuckelflasche. Nochmal, ich glaube nicht, dass das hier das Groß- und Hauptthema ist. Klammer auf, vielleicht doch für einige. Aber ich kenne Gemeinden, in denen dieses Prinzip herrscht. Der Pastor ernährt die Gemeinde und sie verzehrt ihn. Das ist Volkskirche, so wie wir sie gewohnt sind. Schauen Sie sich dieses Bild mal an. Die Überschrift heißt, der Pastor hält den Gottesdienst. Das ist ja eine verräterische Sprache, ne? Der Pastor hält den Gottesdienst. Und wehe, er hält ihn nicht. Was passiert? Dann fällt er aus. Ihr Lieben, mündiges Christsein ist kein pastoral betreutes Wohnen. Jedenfalls nicht, wenn wir uns an die Bilderwelt und die Impulse des Neuen Testaments machen und uns daran orientieren. Ich kenne eine Menge von Christen, die nicht richtig erwachsen werden in ihrem Christsein, mit ihrem Gabenpotenzial, nicht weiterkommen, es liegen lassen. Christsein, das nicht erwachsen wird. Stellen Sie sich mal vor, Sie würden heute noch so rumlaufen. Stellen Sie sich vor, Sie würden heute noch auf Papas Schoß sitzen wollen, mit Teddybären spielen, Kleinkinderlieder lallen. Ja? Da würde ich sagen, da ist irgendwas schiefgelaufen in Ihrem Leben. Da müssen wir mal ran. Ja? Ich kenne aber Christen, die etwa diesem Bild doch ganz stark gleichen. Erwachsene, gestandene Leute, die stehen ja wirklich aufrecht, die beiden, aber irgendwie kindisch geblieben. Was ist denn der Unterschied zwischen der Perspektive eines Kindes und der Perspektive eines Erwachsenen? Als ich klein war, war mein Vater und meine Mutter für mich die, die mich versorgt haben. Ja klar. Ich war geborgen in ihren Armen, ich bekam mein Essen, manche meiner Wünsche wurden mir erfüllt, nicht alle, dann war ich sauer. Aber immerhin, ich bin in einer behüteten Atmosphäre aufgewachsen. Die Kinderperspektive ist immer von einer Frage gesteuert. Was habe ich von den anderen? Papa, was kriege ich? Mama, was kriege ich? Papa und Mama sind dafür da, meine Bedürfnisse zu stillen. Das ist die Kinderperspektive. Das darf man keinem Kind vorwerfen. Nur Kinder werden, Klammer auf, hoffentlich, Klammer zu, auch irgendwann erwachsen. Ich bin bis heute das Kind meines Vaters und meiner Mutter. Beide sind 2011 gestorben. Ich bin ihr Kind. Aber meine Perspektive hat sich verändert. Die Erwachsenenperspektive ist eine andere. Als meine Eltern älter wurden, als ich reifer und erwachsener wurde, merkte ich, meine Eltern haben auch Bedürfnisse. Meine Eltern brauchen auch mich, nicht nur ich sie. Und ich habe mich auch um sie gekümmert. Die Erwachsenenperspektive stellt eine andere Frage. Was haben denn die anderen, die vielleicht vorher mal für mich gesorgt haben, was haben die denn von mir? Viele leben ihren Glauben so, dass sie immer fragen, wenn es um Gott geht, was habe ich davon? Was habe ich von meinem Glauben? Was habe ich von dieser Gemeinde? Was kriege ich eigentlich? Mich haben sie nie besucht, Herr Pastor. Die Erwachsenenperspektive ist eine andere. Wenn ich reifer, wenn ich größer werde, dann werde ich auch fragen, was braucht eigentlich diese Gemeinde? Was für Wünsche hat Gott eigentlich? Ich weiß, was ich für Wünsche an ihn habe, aber was hat er für Wünsche an mich? Wo möchte er mein Leben weiter zur Entfaltung bringen? Was kann ich denn sein für diese Gemeinde in Barnsdorf oder sonst wo, woher sie auch immer kommt? Sie spüren, erwachsen werden, das ist ein Perspektivwechsel. Da kriegt man eine andere Blickrichtung. Nicht mehr die nur, ich will haben, ich will haben, ich will haben, sondern die Blickrichtung, ich möchte ganz gerne auch was sein, was geben können. Kinder- und Erwachsenenperspektive. Schauen Sie, da sind zwei Kinderschuhe und zwei große. Und ich würde einfach mal die These aufstellen, bevor wir uns jetzt ranmachen an die Frage, wie man denn vielleicht Gaben entdeckt. Ich würde die These aufstellen, raus aus den Kinderschuhen, ihr Lieben. Raus aus den Kinderschuhen des Glaubens, die sich immer in Kuschelecken zurückzieht, eine Perspektive entwickelt, wo man nur was für sich sucht und will. Es gibt eine noch spannendere, die unser Leben auch intensiv zur Entfaltung bringt. Nochmal, ich bleibe ein Kind Gottes bis zu meinem Lebensende und darüber hinaus, Gott sei Dank. Aber ich muss nicht kindisch bleiben. Ich muss nicht kindisch bleiben. Gott möchte erwachsene Söhne und Töchter. Seine Kinder als erwachsene Söhne und Töchter. Nun wissen Sie, wenn man das Land der Kindheit oder den Ort der Kindheit verlässt und sich aufmacht Richtung Erwachsenwerden, dann wachsen in der Regel die eigenen Möglichkeiten und Gaben mit. Da dieses schöne kleine Fruchtding oben soll dieses Gabenpotenzial anzeigen. Unser Gabenpotenzial verändert sich und wächst mit. Und es darf nicht auf dieser Stufe stehen bleiben. Sie haben das bei sich, Sie haben das bei Ihren Kindern erlebt. Je mehr wir heranwachsen, je größer wir werden, desto mehr verändert sich, verbreitert sich, vergrößert sich auch unser Gabenpotenzial. Bei Frauen und Männern. Erwachsene Frauen und erwachsene Männer. Nun gibt es ja die These, dass Männer nie erwachsen werden. Wissen Sie, ne? Männer werden nicht erwachsen, nur ihre Spielsachen werden teurer. Aber ich glaube, Scherz beiseite, ich glaube, dass Männer auch erwachsen werden dürfen. Und das ist gut und das ist wichtig. Wir wollen uns mal ranmachen an die Frage, wie Gaben entdeckt und entfaltet werden. Und ich sage gleich zu Beginn dieses Abends, das ist ein längerer Weg. Ein längerer Weg zu den eigenen Gaben, bis man sie wirklich gefunden, entdeckt, entfaltet und auch in bestimmtes Handeln und Leben umgesetzt hat. Ein längerer Weg, auf alle Fälle länger als der letzte Abend in unserer Entdeckertour. Sie können nicht damit rechnen, dass Sie in einer halben Stunde diesen Saal verlassen und jubelnd über die Straße laufen, ich habe meine Gaben entdeckt. Es braucht ein bisschen Zeit. Was ich jetzt mit Ihnen machen kann, ist nur, Ihnen mal ein paar Schritte, ein paar Tipps an die Hand zu geben, wie das denn gehen könnte, Gaben, eigene Gaben zu entdecken. Und das wollen wir jetzt tun. Gaben entdecken und entfalten. Wie geht das? Das Erste, ich glaube, dass alles mit einem Staunen beginnt, sonst fangen Sie gar nicht an. ein Staunen darüber, dass sie selbst ein persönliches Geschenk Gottes an ihre Gemeinde sind. Ich bin ein persönliches Geschenk Gottes an meine Gemeinde. Ich ein Geschenk an meine Gemeinde. Und nun würde alles damit beginnen, dass ich nochmal wieder staune darüber, dass Gott mich offenbar gebrauchen will. Und zwar nicht erst, wenn ich noch viel, viel weiter bin im Glauben. Erst, wenn ich ganz ausgereift bin. Nein, jetzt, jetzt. Gott will mich gebrauchen. Und im Staunen fängt es an, dass wir vielleicht mal am Bändchen zupfen bei diesem Geschenk. Ich glaube, dass ganz viele Christen noch nie am Bändchen gezupft haben, geschweige denn mal ausgepackt haben, wer sie eigentlich sind. Sie kommen gar nicht in diese Situation, dass sie anfangen zu staunen darüber, Gott will mich gebrauchen. Staunen darüber, ich bin ein Baustein im Haus der lebendigen Steine. Wissen Sie, wenn es Sie nicht gibt hier in Barnsdorf oder in Ihrer Gemeinde, dann fehlt was. Dann fehlt was. Dann hat dieses Haus die Stabilität nicht, die es von Gott her eigentlich haben sollte und verdient. Staunen. Und das kann man nun nicht einüben, aber ich glaube, Sie sollten diese Perspektive in sich mal entfalten, wieder anzufangen, sich zu freuen darüber, dass Gott sie gebrauchen will. Damit beginnt's. Ein zweites, ich weiß nicht, welches Bild Sie von Ihrer Kirche, von Ihrer Gemeinde haben. Das ist doch die Barnsdorfer, ne? Habe ich mich doch nicht vertan. Okay. Wenn wir das Wort Kirche hören, denken wir woran? Zunächst an ein Gebäude. An eine Struktur, an eine Organisation, an einen Pastor oder an eine Pastorin. Das macht für ganz viele Menschen das Wesen von Kirche aus, dass da ein Haus steht und man muss diese Kirche im Dorf lassen. Sie wissen das. Selbst im Osten, selbst in den neuen Bundesländern kämpfen alte rote Socken, alte SED-Mitglieder für den Erhalt ihrer kleinen, baufällig gewordenen Kirche in den Dörfern. Das ist unser Bild. Das muss bleiben. Dieses Haus muss bleiben und einer, der dafür verantwortlich ist, dass da was passiert. Die Bibel malt uns noch ganz andere Bilder von Kirche. Und eins der großen, der starken Bilder der Bibel will ich Ihnen jetzt zeigen. Es ist das Bild vom Leib Christi. 1. Korinther 12, Römer 12, Sie können das zu Hause gern mal nachlesen. Da wird die Gemeinde nicht mit einer Organisation verglichen. Nicht mit einer Struktur, sondern mit einem lebendigen Organismus. Nun ist ja toll, dass wir so einen Leib seit unserer Geburt mit uns herumtragen. Wir sind Leib. Und Sie wissen, was passiert, wenn ein Teil dieses Körpers nicht funktioniert. Ich habe nicht nur Blinddarmprobleme. Ich bin als ganzer Mensch in Leidenschaft gezogen. Bei Zahnschmerzen merken Sie es auch. Sie sind, wenn ein Teil defekt ist, krank wird, Sie sind als ganzer Mensch betroffen. Aber schauen wir auf die positive Seite von diesem schönen Bild des Leibes Christi. Unser Leib besteht aus einer Fülle unterschiedlicher Teile. Jedes Teil hat eine bestimmte Funktion, eine bestimmte Begabung und Fähigkeit, aber damit auch eine bestimmte Aufgabe. Die Augen können sehen, aber nicht hören. Ja? Sie können sprechen mit dem Mund, aber nicht laufen. Einige laufen auf dem Zahnfleisch ab und zu, aber das ist eigentlich so nicht gemeint. Unser Körper hat unterschiedliche Teile und jedes Teil seine Gabe und Aufgabe. Und man könnte ja mal fragen, wenn man ans eigene Gabenentdecken geht, ich bin ja auch ein Teil an diesem Leib. Wissen Sie eigentlich welche? Ich bin einfach mal so ein paar Teile durchgegangen. Vielleicht sind Sie Auge am Leib Christi, weil Sie die Fähigkeit haben, weiter zu blicken als andere, durchzublicken, wo es schwierig wird, einen klaren Blick zu entwickeln für das, was nötig ist. Vielleicht sind Sie Ohr am Leib Christi, haben die Gabe zuzuhören, eine so dringend gebrauchte in unseren Kirchengemeinden. Was glauben Sie, wie viele Menschen in Barnsdorf leben, die würden gerne mal ihre Geschichte erzählen, aber es ist niemand da, der zuhört. Vielleicht sind Sie Nase am Leib Christi, haben einen guten Riecher für das, was in einer Gemeinde stimmt, was nicht gut ist, was immer wieder unter den Teppich gekehrt wird, haben ein Smell, ein Gefühl für bestimmte Sachen, die nötig sind, die gebraucht werden. Vielleicht sind Sie Mund. Vielleicht haben Sie die Fähigkeit, Menschen anzusprechen auf den Glauben, die von alleine den Weg in die Kirche gar nicht mehr finden würden. Ich kenne gestandene Christen, wenn die den Mund aufmachen, wenn die anfangen, von Gott und von ihrer Beziehung zu Gott zu reden, in sehr schlichten Worten, geht mir das Herz auf. Und ich kenne eloquente Prediger, die eine halbe Stunde reden können, ohne Konzept und manchmal auch evangeliumsfrei, die reden können wie ein Buch, aber mein Herz bleibt kalt. Nicht alle Gaben, die ich hier benenne, vereinigt eine Pastorin oder ein Pastor schon automatisch in sich selbst. Ganz bestimmt nicht. Ich habe eine Gemeinde erlebt, in der ein Predikant eine vollere Kirche hatte als der Ortspfarrer. Schwierig. Da setzt das dann gleich wieder an mit dem Gabenneid. Vielleicht sind Sie Schulter am Leib Christi. Eine Schulter, die in Ordnung ist, die ist belastbar. Da kann man mal was drauflegen oder der kann man was umhängen, was nicht jeder schleppen kann. Ich weiß noch, wie gut es mir tat auf einer Wanderung, als ich ziemlich erschöpft war. Es ging bergauf, wir waren in einer Gruppe zusammen, dass jemand sagte, du bist müde, ich nehme dir mal deinen Rucksack ab. Das fand ich toll. Schultergabe, wichtig. Ich erinnere mich an meine erste Gemeinde, an eine Frau, die sehr bettlägerig war, krank und nicht mehr aus dem Haus kam. Ich besuchte sie und sie sagte, wissen Sie, ich bin so traurig, ich kann nicht mehr in den Gottesdienst, ich kann für diese Gemeinde überhaupt nichts mehr tun. Und dann habe ich sie gefragt, können Sie beten? Ja, sagt sie, mache ich jeden Tag. Und dann holte sie einen Zettel raus, da hatte sie ihre ganzen Gebetsanliegen draufgeschrieben. Jeden Tag, ich bete auch für Sie. Vielleicht sind Sie Lunge am Leib Christi, die in der Fürbitte tief durchatmet, aus und einatmet, aus und einatmet. Wissen Sie, warum ich noch am Glauben bin? Weil Menschen für mich beten. Wissen Sie, warum Sie vielleicht zum Glauben gekommen sind? Weil andere für Sie gebetet haben. Die große Gabe der Fürbitte ist oft eine Gabe im Hintergrund, im Stillen, aber ganz, ganz wichtig. Vielleicht sind Sie Herz am Leib Christi. So eine Pumpe, die immer wieder neu diesen Leib in Gang hält, immer wieder neue Sauerstoffzufuhr schafft. Gerade bei Herzrhythmusstörungen merkt man, wenn Leute starkes Herz sind, diese Gabe haben. Vielleicht sind Sie Fuß. Und ich sage das jetzt in ganz großer Achtung vor allen, die Wege in Häuser finden, wo aus dem Haus niemand mehr zu uns kommt. Ich sage das in großer Ehrfurcht und Achtung vor denen, die in den Krankenzimmern sind, die in Altersheime gehen, die vielleicht auch beim schlichten Einkauf bei Edeka oder Aldi ins Gespräch kommen mit jemand, fußläufig sozusagen ins Gespräch kommen und am nächsten Sonntag ist der oder diejenige dann doch mal da. Vielleicht sind Sie Hand. Vielleicht können Sie wirklich, und das ist Ihr großes Charisma, zupacken, da wo Handwerkliches gebraucht wird. Nicht nur bei der Renovierung eines Gemeindehauses oder bei der Reinigung von Toiletten. viele, viele, viele Handgriffe braucht eine Gemeinde, damit sie lebt, damit sie funktioniert. Und nochmal, wenn eins ausfällt, ist der Leib in Unordnung. Er kriegt eine Störung. Ich finde, das ist ein ganz spannender Moment, mal Bilder zu meditieren, die uns die Bibel vor Augen malt. Haus der lebendigen Steine, Leib Christi, das Bild vom Weinstock und den Reben mit der großen Frage, bin ich noch dran am Weinstock? Habe ich noch Kontakt zu Gott mit den Nährstoffen, die da durchfließen? Will er mit mir und aus meinem Leben etwas machen? Bilder meditieren, Bilder der Bibel. Ein dritter Schritt. Ich würde Ihnen raten, wenn Sie auf der Suche sind nach Ihrer Gabe, auch ein bisschen Selbsterkundung zu betreiben. Jeder Schritt hat nur eine begrenzte Funktion innerhalb dieses Suchprozesses, aber auch der ist nicht unwichtig. Sie können zum Beispiel mal fragen, wo liegen eigentlich meine Interessen? Das kriege ich am besten raus, wenn ich frage, welche Themen, welche Dinge reizen mich, also im positiven Sinn. Womit befasse ich mich gern, automatisch? Bei welchen Sachen blühe ich auf? Ich glaube nämlich, dass Gott gerne anknüpft an solche kreatürlichen Fähigkeiten, Interessen und Möglichkeiten in uns. Warum sollte jemand zum Beispiel, der immer sagt, mit Kindern kann ich nicht, Kinder mag ich nicht, warum sollte der Kindergottesdiensthelfer werden? Verstehen Sie? Aber wenn jemand sagt, ich fühle mich hingezogen zu bestimmten Leuten oder ich möchte gerne, dass meine musikalische Ausbildung, die ich genossen habe, irgendwie jetzt vorkommt in der Gemeinde. Also welche Themen interessieren Sie? Welche Themen reizen Sie? Wobei blühen Sie auf? Und vielleicht auch eine zweite Frage, mit welchen Menschen bin ich gern zusammen? Manchmal entscheidet sich, wenn man das rauskriegt, schon in welche Richtung vielleicht Gott mich führen will in der Entwicklung meiner Gaben. Bin ich gern mit Kindern zusammen, mit Jugendlichen, mit Älteren? Mag ich die, die jetzt auf der Straße liegen, die Arbeitslosen? Kann ich gut mit Nachbarn umgehen? Mit Kranken, vielleicht mit Suchtgefährdeten, mit Behinderten, mit Ausländern? Habe ich Sportfreunde? Habe ich Lust, mit Menschen zusammen zu sein, die mit mir dieses Hobby teilen? Oder eine Skatrunde? Menschen anderer Religionen. Reizt mich das, meinen Glauben nochmal ins Gespräch zu bringen mit denen, die ein anderes Bild von Gott haben? Bin ich gern zusammen mit Menschen, die am Glauben interessiert sind oder vielleicht gerade anders, die dem Glauben gegenüber sehr kritisch stehen? Also so eine Art Selbsterkundung. Sie können diese Fragen, die ich hier andeutungsweise stelle, noch erweitern. Rauskriegen, was sind meine Interessen? Rauskriegen, mit wem bin ich gerne zusammen? Es gibt inzwischen in unseren Landeskirchen eine Reihe von Gabenerkundungsprojekten. Meist dauern die länger, manchmal mehrere Wochenenden. Und da gibt es zum Beispiel lange Listen, Fragelisten, bei denen man rauskriegen kann, wie ist man innerlich gelagert von seinem Naturell her. Und dann kann man da Punkte verteilen und unterm Strich entsteht so ein Bild, so ein erstes Raster. In die Richtung könnte es gehen. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen auch solche Kurse noch benennen. Aber heute Abend haben wir die Zeit natürlich nicht, das durchzuziehen. Aber zu einem wollen wir uns jetzt noch Zeit nehmen. Das ist der vierte Schritt. Auf die Wertschätzung anderer achten. Manchmal habe ich ja das Gefühl, ich habe eine Gabe und plustere mich damit auch ganz schön auf in der Gemeinde. Das glaube aber nur ich. Die anderen eigentlich nicht. Aber ich merke es gar nicht. Ich besetze zum Beispiel einen Platz über Jahre im System einer Kirchengemeinde, ohne die Gabe dafür zu haben. Und das sind 4, 5, die hätten sie und würden gerne auf diesen Platz, aber ich halte ihn besetzt. Das ist jetzt nur die negative Seite. Was ich eigentlich meine, ist etwas Positives. Oft schätzen wir uns viel geringer ein, als andere uns erleben. Oft bräuchten wir, dass uns jemand mal sagt, du hast einen traumhaften Blick, wenn du mich anguckst beim Gespräch, habe ich wirklich das Gefühl, du hörst zu. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Ich möchte Sie mal einladen, dass Sie auf die Wertschätzung eines Menschen hören. Etwa mit solchen Fragen. Wo siehst du meine Stärke oder meine Stärken? Was denkst du, kann ich gut? Da sind schon ganz irre Überraschungen passiert. In welcher Situation würdest du meine Unterstützung suchen? Ist ja eine Schlüsselfrage, ne? Wenn ich eine Situation mir ausdenke, wo ich sage, da würde ich gern den oder die dabei haben, ist das ein Signal, was ich ihm oder ihr zutraue. Und ich lade Sie jetzt einmal 10 Minuten miteinander ins Gespräch zu kommen. Und zwar habe ich die Bitte, immer 2, nicht am Tisch die Runde, sondern 2 unterhalten sich miteinander. Es wäre natürlich gut, wenn Sie sich mit jemandem unterhalten, den Sie relativ gut kennen oder halbwegs gut kennen. Es ist auch nicht schlimm, wenn Sie sich noch mal ein bisschen umsetzen, Bäumchen wechseln. Dich suchen Sie sich jetzt in der nächsten Minute einen Partner, eine Partnerin für ein solches Gespräch. Und dann würde ich sagen, vielleicht 6 Minuten, 3 Minuten lassen Sie sich was erzählen von dem anderen oder der anderen zu solchen oder ähnlichen Fragen. Und 3 Minuten drehen Sie es um und Sie erzählen der oder dem anderen etwas. Sie müssen sich nur einigen, wer anfängt und vielleicht nicht 5 Minuten dafür verbraucht. Also, die Geräuschkulisse. Die Geräuschkulisse, die zeigt, in welchen intensiven Gesprächen Sie sind. Macht es mir wirklich schwer, jetzt abzubrechen. Aber wenn ich nicht maßlos überziehen will heute Abend und ein kleiner Part kommt noch, dann möchte ich Sie jetzt bitten, zu stoppen mit Ihrem Gespräch aufzuhören. Sie merken vielleicht, sowas müsste man eigentlich mal an einem Wochenende mit sehr viel mehr Zeit machen. All diese Schritte, die ich Ihnen zeige. Ich hoffe, dass Sie was Schönes Neues entdeckt haben über sich. Oder dass Sie in etwas, was Sie schon wussten, bestätigt worden sind. Beides wäre gut und ein hilfreicher Schritt, der eigenen Gabe auf die Spur zu kommen. Das kann ich eigentlich sehr kurz machen. Ich glaube, dass auch das Gebet eine Hilfe ist, zu finden, wozu mich Gott ausgerechnet in diese Gemeinde gesetzt hat. Gott, zeig mir, wo und wie du mich gebrauchen kannst. Zeig mir meinen Platz in der Gemeinde. Wenn Sie ihn so noch nicht gefunden haben, bringen Sie dies Anliegen doch Gott vor. Ich glaube, es ist ein Gebet im Namen Jesu Christi. Und ein letztes. Gaben wachsen an Aufgaben. Also wenn Sie eine Gabe haben, lassen Sie liegen. Trainieren Sie sie sozusagen nicht. Dann wird sie verkümmern. Gaben wachsen immer an Aufgaben. Das heißt, irgendwann muss man mal was ausprobieren. Wenn man meint, das sei es, ausprobieren. Gabe und Aufgabe. Und nun ist irgendwann in so einem Prozess von Trial and Error, von Versuch und Irrtum, sicher der Punkt erreicht, wo Sie spüren, passt meine Gabe eigentlich zu der Aufgabe? Ist das wirklich das, was ich tun, leben soll in dieser Gemeinde? Wenn sich nämlich Gaben und Aufgaben nicht entsprechen, dann tut man entweder sich nichts Gutes an oder der Gemeinde nichts Gutes. Ja? Sie müssen nicht erst 5 Kindergottesdienstgruppen kaputt gemacht haben, ehe Sie vielleicht rauskriegen, das ist nicht meins. Ich dachte es, aber es ist nicht meins. Und umgekehrt, wenn man mal sich reinbegibt in eine Aufgabe, einfach mal was ausprobiert, entdeckt man plötzlich, Mensch, das hätte ich gar nicht gedacht, das kann ich tatsächlich, die Spur war richtig. Gott erwartet nichts von uns, wozu er uns nicht begabt hat. Das ist ein tröstlicher Satz. Sie müssen nichts machen und sich schon gar nicht von irgendwem dazu drängen lassen, wo sie spüren, das ist nicht meine Gabe. Nochmal ganz kurz staunen, Gott kann mich gebrauchen. Die Bilder von Gemeinde in der Bibel meditieren. Selbsterkundung versuchen, kann man auch im Gespräch mit anderen. Auf die Wertschätzung anderer hören, wie sehen mich die, beten und schließlich ausprobieren. Wir finden Gaben und Aufgaben zueinander. Es ist jetzt 9:30 und eigentlich bräuchte ich jetzt noch etwa 10 Minuten. Geben Sie mir die noch? Ich bin ja dann mal weg wieder. Ja? Darf ich heute die paar Minuten überziehen? Wer gehen muss, kann gerne auch gehen und ich nehme das nicht als kritische Äußerung. Ich würde gerne noch mal fragen, wie entsteht eigentlich die Lust, die eigenen Talente in die Gemeinde einzubringen? Das ist eine Riesenfrage für Gemeinden. Und ich kann das jetzt nur im Schnelldurchgang noch machen. So sicher nicht. Gibt es ja auch, ne? Dass man so rangezogen wird. Da ist irgendeine Lücke und die muss gefüllt werden. Und jetzt, oh. Nein, so sicher nicht. Was motiviert zum Mitschwingen? Ich nenne Ihnen jetzt ein paar Dinge, die haben mir viele ehrenamtliche Mitarbeiter gesagt und haben zum Teil darunter gelitten, dass in ihrer Gemeinde das nicht so war und dass ihre Motivation dadurch abgebrochen ist. Aber ich formuliere es positiv. Mich motiviert, wenn ich nicht ein pastoraler Handlanger bin, ein Lückenbüßer in einem Pfarrerentlastungsprogramm, sondern wenn nicht die Aufgabe nur im Vordergrund steht, sondern wenn wirklich ein Pastor mir sagt, du, ich spüre da was in dir, das könnte doch deins werden. Man überträgt mir eigene Verantwortung. Sie haben einen Anspruch darauf, auch wenn Sie eine Gabe ausleben, in eigener Verantwortung das zu tun. Mein Hauskreis in der ersten Gemeinde ist aufgeblüht, als ich der Hauskreisleiterin, die wir dazu bestellt hatten, eine Laie, eine Ehrenamtliche, die Kasse übergeben habe für die Arbeit im Hauskreis. Das ist Ihre Verantwortung jetzt. Da gucke ich nicht dauernd rein. Ich kann erwarten, dass ich durch mein Mittun auch etwas für mich selbst und meinen Glauben bekomme. Das motiviert. Man stellt sich flexibel auf mein Zeitbudget ein. Viele trauen sich ja nicht, mal den Finger zu heben, zu sagen, ach, das würde ich ganz gerne machen, weil sie das Gefühl haben, das ist eine Ewigkeitsaufgabe. Da komme ich nie mehr raus. Ich kann auch wieder aussteigen, ohne mich dafür entschuldigen zu müssen. Ich darf mich ausprobieren. Ich darf auch mal Fehler machen in einer Geschichte. Freunde, wenn wir das nicht mehr dürfen, beim Ausprobieren unserer Gaben Dinge in den Teich zu setzen, dann wird es wirklich ärmlich in unseren Gemeinden. Eine Gemeinde muss offen sein für Neues, denn jeder mit seiner Begabung und jede mit ihrer Begabung bringt natürlich was in Gang, was vorher noch nicht da war. Das muss man wollen. Und schließlich, motivierend ist, wenn es sichtbare Zeichen der Anerkennung und der Dankbarkeit gibt. Da fehlt es oft in unseren Gemeinden, dass Leute über Jahre hinweg kein wirkliches Lob, keine Anerkennung bekommen. Wir brauchen eine Anerkennungskultur in unserer Kirche. Die letzten 5 Minuten möchte ich mit einer Geschichte mit Ihnen verbringen und Sie einfach nur anmeditieren. Wenn Sie dieses Bild angucken, die Brote und die Fische zählen, dann ahnen Sie, um welche Erzählung es geht. Sie liegt als Zettel auch auf Ihrem Tisch. Wenn Sie jetzt mitlesen wollen und noch ein paar Minuten meine Gedanken dazu hören wollen, dann wäre dieser Abend für mich rund. Die Speisung der 5000. Ich lese uns die Geschichte. Als das Jesus hörte, fuhr er von dort weg in einem Boot in eine einsame Gegend allein. Und als das Volk das hörte, folgte es ihm zu Fuß aus den Städten und Jesus stieg aus und sah die große Menge. Und sie jammerte ihn und er heilte ihre Kranken. Am Abend traten seine Jünger zu ihm und sprachen, die Gegend ist öde, die Nacht bricht herein, lass das Volk gehen, damit sie in die Dörfer gehen und sich zu essen kaufen. Aber Jesus sprach zu ihnen, es ist nicht nötig, dass sie fortgehen, gebt ihr ihnen zu essen. Sie sprachen, wir haben hier nichts als 5 Brote und 2 Fische. Und er sprach, bringt sie mir her. Und er ließ das Volk sich auf das Gras lagern und nahm die 5 Brote und die 2 Fische und sah auf zum Himmel, dankte und brach's und gab die Brote den Jüngern und die Jünger gaben sie dem Volk. Und sie aßen alle und wurden satt und sammelten auf, was an Brocken übrig blieb, 12 Körbe voll. Die aber gegessen hatten, waren etwa 5000 Mann ohne Frauen und Kinder. Bei den Frauen und Kindern darf ich mich gleich entschuldigen, dass die nicht mitgezählt wurden. Ich schätze, da sind noch mal 2.000 bis 3.000 dazugekommen. Aber lassen wir das mal der Geschichte durchgehen. Ich stelle mir vor, eine Riesenmenge und plötzlich fangen die Mägen an zu knurren. Man hätte es ahnen können. Jesus hat vielleicht schon lange gepredigt. Man hätte es ahnen können, dass der Hunger kommt. Wir hätten es ahnen können, dass der Hunger nach Nähe und Liebe kommt in einer Gesellschaft, die immer mehr Ellenbogengesellschaft wird. Wir hätten das ahnen können, dass in einer Zeit, wo Gottvergessenheit Trumpf ist, Menschen wieder Hunger kriegen nach Gott, Hunger nach Sinnerfüllung ihres Lebens. Wir hätten das ahnen können, dass vielleicht auch wieder ein Hunger nach Wort Gottes aufbricht und wir gar nicht wissen, wie wir den stillen sollen. Das hätte man ahnen können. Die Jünger spüren, da rollt was auf uns zu und dem sind wir nicht gewachsen. Warum? Die Gaben, die wir haben und die Herausforderungen, die vor uns liegen, passen nicht zueinander. Viel zu große Herausforderung für die mickrigen Gaben. 5 trockene Brote und 2 grätige kleine Heringe für 5000 Leute plus 3000 Frauen und Kinder. Völlig undenkbar, ein absolutes Missverhältnis. Folglich kommen die Jünger auf einen guten Gedanken, meinen sie. Schick sie weg, schick die Leute weg. Sollen sich was zu essen kaufen. Ich erlebte mal einen Pastor, der um 15 Uhr am Dienstag oder Mittwochnachmittag die ganze Konfirmandentruppe anrollen sah. Und ich stand gerade neben ihm und sagte, oh, jetzt geht das wieder los. Und ich hörte ihn heimlich sagen, schick sie weg, Herr. Schick sie weg. Ich kann nicht mehr. Ich mag es. Es reicht nicht, was ich ihnen jetzt vermitteln kann. Die Jünger reagieren, finde ich, sehr normal. Wir reagieren genauso, wenn uns Dinge als Überforderung erscheinen. Mensch, was müssten wir noch in dieser Gemeinde anbieten? Was bräuchte diese Gemeinde noch, damit Hunger gestillt wird? Gott, schick sie weg. Und Jesus sagt, das ist nicht nötig. Gebt ihr ihnen zu essen. Ich sehe, wie Petrus auf seine grätigen Heringe guckt und auf die 5 Brote und sagt, vielleicht hat er das auch nur gedacht, du spinnst. Das geht doch gar nicht. Wie sollen wir mit dem Wenigen diese vielen speisen? Immer noch sehr realistisch. Ich finde mich sofort wieder in dieser Geschichte. Und dann tut Jesus Folgendes. Er sagt nicht, ich mache jetzt ein großes Wunder Und dann könnt ihr austeilen. Er sagt, gebt mir, was ihr habt, in die Hand. Und er hebt es zum Himmel, die 5 Brote, die 12 Fische. Und dankt Gott, er dankt für die kleinen, mickrigen Gaben. Und er bittet seinen Segen dafür. Und dann kommt die eigentliche Glaubensprobe. Er gibt den Jüngern nämlich dasselbe zurück, was sie ihm in die Hand gelegt haben. Hätte Jesus in seinen Händen das Wunder vollbracht, 500 Körbe, Riesenbecher mit Fischen, dann wäre Petrus losgezogen, hätte stolz seinen Herrn verkündigt und gesagt, hier, meiner kann das, der kriegt das hin, und hätte ausgeteilt, gönnerhaft. Aber was Jesus tut, ist Folgendes. Er dankt, er bricht, und gibt die Brote den Jüngern zurück. Klammer auf, und die Fische auch. Sie kriegen dasselbe zurück, was sie ihm in die Hände gelegt haben. Das ist die Glaubensprobe. Das ist jetzt eigentlich das größte Wunder von dieser Geschichte. Nicht, dass alle satt werden nachher, sondern dass die tatsächlich losziehen. Mit ihren kleinen, mickrigen Gaben tatsächlich losziehen. Und, weil es gesegnete Gaben sind, sättigen sie viel, viel mehr, als sie sich vorstellen konnten. Ich habe mich gefragt, warum bleiben noch 12 Körbe über? Aber ich habe eine ganz andere Antwort. 12 Jünger, 12 Körbe, für jeden einen. Damit sie entdecken, die Gaben, die wir aus Gottes Hand in seine Hand legen und aus seiner Hand wieder nehmen, gesegnet, mit denen kann man unendlich viel bewegen. Und es bleibt sogar noch was für uns übrig. Wir werden selber noch durch unsere Gaben reich beschenkt. Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie mit Ihren kleinen und Ihnen vielleicht manchmal mickrig vorkommenden Gaben das wahren und damit diese Gemeinde weiter aufblühen lassen. Gott segne Sie in allem, was Sie tun. Ich war gerne bei Ihnen und danke, dass Sie gekommen sind.